Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 12. November.
Wie an den beiden Tagen zuvor erreichten die Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 18.681 weitere Fälle übermittelt.
So hörte sich die Corona-Lage vor einem Jahr an. Und heute hört es sich so an.
Das Robert-Koch-Institut meldete heute weiter steigende Infektionszahlen. Demnach stieg die bundesweite 7-Tage-Inzidenz auf 213,7. Sie erreicht damit den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand.
Es kommt einem vor wie in diesem Film.
Heute ist Vormittag!
Auch wenn zwischen diesen beiden Nachrichten knapp ein Jahr liegt, ist die Botschaft gleich geblieben. Die Inzidenzen steigen und das Land steht wieder vor der großen Frage. Was machen wir?
Deshalb wird es auch, die Kanzlerin und ich sind darüber einig, wird es auch in der nächsten Woche ein Gespräch, ganz klassisches Gespräch zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten der Länder geben, um die Umsetzungsschritte genau zu besprechen, die sich aus all dem, was hier auf den Weg gebracht wird, ergeben wird.
Und auch diese Aussage dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Im letzten Jahr tagten Regierung und Ministerpräsidenten regelmäßig. Nächste Woche ist es dann nach längerer Pause wieder soweit. In der Ministerpräsidentenkonferenz werden weitere Corona-Maßnahmen geplant. Inzwischen wackelt, und das kennen wir auch schon, das Weihnachtsfest. Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, gibt als erster den Spielverderber und sagt:
Wir müssen denjenigen Mut machen, die jetzt schwere Entscheidungen treffen. Es sind Bürgermeister und Landräte, es sind Marktbetreiber, die jetzt vor der Entscheidung stehen, Weihnachtsmärkte abzusagen. Und ich finde, wir sollten ihnen das klare Signal geben, ihr habt recht, trefft diese schwere Entscheidung. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen.
Aus der Sicht von CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach dürfte dieser Vorstoß Quatsch sein. Denn er mahnt an, dass gerade diese Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Karneval die Menschen zum Impfen anregt.
Gut 2/3 der Bevölkerung haben ja bereits die zweite Impfung oder mit der Erstimpfung eine vollständige Impfung erhalten, ja versprochen, dass wir doch wieder ein Stück Normalität zurückbekommen. Und wenn wir jetzt sagen, es ist ganz egal, ob wir eine hohe Impfquote haben oder nicht, es wird sowieso alles abgesagt, was möglicherweise die Pandemie befördern könnte. Und das ist ja so gut wie alles, wenn Menschen auf engem Raum zusammenkommen, dann werden natürlich viele die andere Frage stellen, warum soll ich mich impfen lassen, wenn es danach sowieso wieder einen Lockdown gibt?
Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, Corona ist der alljährliche Grinch.
Jetzt weiß ich, was ich tue. Der Plan ist folgender: Ich stehle Ihnen Ihr Weihnachten.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege und Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, spricht heute Morgen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über die aktuelle Corona-Lage im Land und über die CDU.
Und wissen Sie, wer endlos jammert, bekommt keine Zukunft und keinen Besuch von Wählerinnen und Wählern. Also muss man sich schon ein bisschen auf die Zukunft einstellen.
Außerdem habe ich mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel über die heikle Lage an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus gesprochen. Wir sind traurig über einen Comedian, der Goodbye von der großen Bühne sagt, und sind froh, dass ein beliebtes Fotomotiv und britisches Kulturgut in letzter Sekunde noch gerettet werden konnte. Deutschlandweit steigen die Inzidenzen immer wieder auf neue Höchststände an. Besonders hart hat es bei dieser vierten Welle wieder einmal Bayern getroffen. CSU-Ministerpräsident Markus Söder hat den Katastrophenfall für sein Bundesland ausgerufen. Für die Bevölkerung hat das erstmal keine spürbaren Auswirkungen. Doch so kann das Bundesland Einsatzkräfte besser koordinieren und mobilisieren. Gefühlt steht das Land genau wieder an dem gleichen Punkt wie vor einem Jahr. Was muss jetzt also getan werden, um einen weiteren Lockdown zu verhindern? Mein Kollege und The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker hat Markus Söder in seinem Büro in München angerufen. Die beiden haben die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland besprochen. Aber es ging natürlich nicht nur um Corona. Die beiden haben auch über den Konflikt an der EU-Außengrenze zu Belarus gesprochen und auf die Zukunft der Schwesterpartei CDU geschaut. Hören Sie selbst.
Einen schönen guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen nach München.
Schönen guten Morgen und grüß Gott.
Herr Söder, Corona packt Bayern wieder ziemlich stark. Die dritthöchste Inzidenz in Deutschland, vor allem auch unter Schülern. Erschreckende Zahlen und zugleich eine niedrige Impfrate. Was ist los in Ihrem Bundesland?
Nun, ist eine Entwicklung, die wir in ganz Deutschland haben. Traditionell ist der Süden, das gilt für Baden-Württemberg auch oder Sachsen oder Thüringen, haben wir traditionell niedrigere Impfquoten. Gilt übrigens nicht nur für Corona, sondern auch Bereiche wie Masern anderswo. Das wirkt sich jetzt aus und natürlich wie immer die Grenznähe zu Österreich, die, wie Sie ja wissen, sehr dramatisch hohe Zahlen haben, tut ein Übriges. Unabhängig davon aber ist es eine Entwicklung, die wir jetzt in ganz Deutschland erleben. Es zieht nach Brandenburg, nach Berlin und es dauert nicht lange, dass ganz Deutschland davon betroffen ist, wie bei all diesen Wellen. Deswegen reicht es auch nicht, was die Ampel heute vorschlägt. Die Ampel, die sagt, wir beenden die epidemische Lage, was absurd ist angesichts der Zahlen, und die nur noch lediglich eine Art Erste-Hilfe-Kasten anbietet, aber keinen umfassenden therapeutischen Ansatz und Bekämpfung gegen Corona.
Wir kommen gleich auf die Pläne der Ampel, Herr Söder. Trotzdem noch mal vorher zu Ihnen. Sie sind ja sowas wie der selbsternannte Botschafter dieses Teams. Vorsichtig, haben Sie selbst die Lage und diesen dritten Pandemiewinter unterschätzt, dass es jetzt wieder losgeht und die Zahlen hochgehen?
Nein, ganz im Gegenteil. Wobei Virologen und Mediziner einen Aspekt bislang völlig unterschätzt haben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Denn neben den Ungeimpften haben wir unglaublich viele Impfdurchbrüche. Ähnlich wie in Israel sieht man, dass die Wirkung der Impfung deutlich nachlässt. Das führt Gott sei Dank nicht zu sehr schweren Verläufen, aber das treibt die Infektionen zusätzlich nach oben und auch die Verbreitung. Deswegen ist der eine Punkt, den wir machen müssen, eine Krankenhaussteuerung. Wir haben den sogenannten Katastrophenfall deswegen auch ausgerufen. Nicht nur um einen symbolischen Akt zu setzen, sondern vor allen Dingen um die Patientensteuerung auch gegenüber Reha-Einrichtungen, Krankenhäusern effizient zu gestalten, auch Pflegepersonal zu reaktivieren, um sozusagen die bestmöglichste Ausnutzung der medizinischen Kapazitäten zu erreichen. Die Impfzentren sind wiederbelebt werden. Wir haben die Drittimpfung jetzt eingeleitet und zwar unabhängig von dem, was die STIKO empfiehlt. Nicht erst ab 70, sondern für jeden, der es braucht.
Sind Sie für eine Impfpflicht im Pflegebereich?
Ja, ich glaube, eine partielle Impfpflicht wird uns einfach helfen. Gerade in dem Bereich der Alten- und Krankenpflege, da spüren wir das besonders. In den Krankenhäusern ist die Impfquote deutlich höher, das muss man sagen. Da haben die jetzt auch keine Probleme, aber in der Alten- und Krankenpflege, da spüren wir, Pflegeheimen spüren wir das schon sehr, dass wir das machen sollten. Deswegen glaube ich, da kommt auch keiner dran vorbei, das zu tun.
Trotzdem, die generelle Corona-Impfpflicht, die schließen Sie weiter aus?
Für eine generelle Impfpflicht, glaube ich, gibt es weder eine gesellschaftliche Mehrheit. Das würde auch in der Umsetzung zu extremen Spannungen und Spaltungen führen. Ich glaube, dass den Impfanreiz zu erhöhen dadurch allein schon getätigt wird. Dadurch, dass wir mehr 2G machen, wächst das Interesse an den Impfungen, an den Drittimpfungen sowieso. Wobei ich auch da dringend bitte, dass wir die Drittimpfung so machen, dass wir nicht etwa, wie manch einer meint, erstmal lange Verfahren, lange Antikörpertests und Ähnliches machen, sondern man sieht es am Beispiel Israel. Ich würde da an der Stelle eher den großflächigen, breitflächigen Ansatz wählen, um da sicher auf der sicheren Seite zu sein.
Klare Botschaft, Herr Söder. Eine letzte Frage vielleicht noch an den CSU-Vorsitzenden Markus Söder. In der CDU, Ihrer Schwesterpartei, wird ja gerade nicht nur über Corona diskutiert, nehme ich mal an, sondern vor allem auch über einen möglichen CDU-Vorsitzenden, einen neuen, wieder einmal. Da sind ein paar Namen im Gespräch. Friedrich Merz will es wissen, so viel wissen wir. Norbert Röttgen, eventuell Helge Braun. Wer ist eigentlich Ihr Favorit?
Ich habe keinen Favorit. Als CSU-Vorsitzender muss man sich, egal wer CDU-Vorsitzender wird, einfach gemeinsam darauf einstellen, die Zukunft zu gestalten. Es gibt ja keine Alternative zu einem guten Zusammenwirken von CDU und CSU. Es ist historisch gesehen immer unterschiedlich leicht oder schwierig gewesen. Aber klar ist, wir müssen jetzt so eng wie möglich zusammenkommen und so enger auch, als wir in den letzten Jahren der Fall waren. Denn wir müssen eine konstruktive Oppositionspolitik zur Ampel bieten. Mein Eindruck ist ja bei dieser Ampel, schauen Sie, FDP und Grüne sehen sich ja als das dominante Zentrum. Beide vertreten maximal 25% der Bevölkerung. Es ist so eine Koalition aus doch bestimmten Bevölkerungsschichten, die aber weit an einem großen Teil der deutschen Mehrheit vorbeigehen. Deswegen ist unsere Aufgabe, da auch Ansatz zu sein, Franz Josef Strauß nannte das die Leberkäsegage, auf die sozialen Fragen zu achten, gesunden Menschenverstand zu zeigen. Nur zwei Beispiele, abgesehen von den absurden Vorstellungen, die es bei den Grünen zum Thema Gendern beispielsweise gibt, oder die Absenkung von Wahlalter auf 16 oder der Drogenlegalisierung, wo wir klar dagegen sind, ist eine große Herausforderung, gegen eine ungebremste Zuwanderung auch ein Stück weit die alternativen Angebote zu setzen. Wenn ich sehe, wie wenig die neue Ampel und wie sprachlos sie ist, auf Belarus, die Situation in Polen, anstatt klar zu sagen, wir helfen Polen, wir sichern gemeinsam die Grenze.
Was würden Sie denn tun?
Kommen Signale aus Rot-Grün, die Grenze zu öffnen, unbegrenzte Zuwanderung zu machen.
Das aber Herr Söder, was würden Sie denn mit
dem? Wir müssen den Schleuser bekämpfen und der Schleuser ist Belarus. Wir müssen die Fluglinien beispielsweise mit Sanktionen belegen, die jetzt bewusst genutzt werden, um nach Minsk auch diese ganzen Prozesse zu organisieren. Und wir müssen den Polen auch mit Unterstützung von Bundespolizei helfen, die Grenze zu sichern.
Was heißt das? Sie meinen Grenzsoldaten, Bundespolizei schicken an die belarussisch-polnische Grenze?
Wenn die Polen es wünschen, dann ist es sinnvoll, dass sowohl Frontex als auch wir einen Beitrag leisten, die Grenzsicherung an der Stelle zu unternehmen. Natürlich ist für uns immer Humanität und Ordnung in der Balance zu setzen, aber es ist nicht auf Dauer erträglich, dass wir akzeptieren würden, dass ein Land wie Belarus hier sich zum staatlichen Schleuser macht. Und ich bin der Bundeskanzlerin extrem dankbar, dass sie sich bei Putin eingesetzt hat. Denn ich glaube, den größten Einfluss auf diesen Herrn in Minsk hat immer noch Moskau.
Aber das sind ja mittelfristige Maßnahmen. Was macht man mit den tausenden Menschen, die jetzt gerade an der Grenze bei 0 Grad, teilweise mit Kindern, ausharren? Was macht man mit denen?
Humanitäre Hilfe in jedem Fall.
Was heißt das?
Aber humanitäre Hilfe heißt ja...
Rüberholen, rein Möglichkeiten. Rüberholen oder vor Ort in Belarus Flüchtlingslager aufbauen? Was ist das?
Ja, zunächst mal die Situation vor Ort diskutieren, ja.
Ich war noch bei der CDU kurz, Herr Söder. Friedrich Merz ist ja nicht gerade Ihr Liebling gewesen, wenn ich mir den Bundestagswahlkampf anschaue. Sie haben mal gesagt, seine Erfahrungen aus den 90er Jahren könnten uns bestimmt helfen. Da schien ein bisschen Ironie durch. Ist der Mann für Modernisierung und Erneuerung in der CDU?
Wer Vorsitzender der CDU wird, entscheidet allein die CDU. Wir machen da keine Ratschläge, vergeben keine Stil- und Haltungsnoten. Es ist ja auch nach der Wahl meiner Meinung nach von allen Seiten etwas zu in der Rückschau übertrieben worden. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns jetzt zusammenfinden und müssen nach vorne schauen. Es stehen schwere Monate bevor. Am Anfang wird eine neue Regierung immer medial erfolgreich sein, das weiß man ja. Wobei ich ja fest überzeugt bin, auf Dauer wird Ampel nicht funktionieren. Schauen Sie, das wie im Leben. Eine Ampel, die gleichzeitig rot, grün und gelb leuchtet, verursacht im Zweifelsfall immer Verkehrschaos. Und das wird auch wahrscheinlich in der Politik, könnte das passieren. Die Gegensätze sind so groß. Dafür braucht es aber eine gute Opposition, eine konstruktive. Und die geht nur, wenn beide zusammenwirken. Und egal, wer CDU-Vorsitzender wird, ich und die arbeiten da sehr gern und sehr konstruktiv zusammen.
Also Sie könnten auch mit Friedrich Merz?
Natürlich, wir können mit jedem Vorsitzenden gut zusammenarbeiten, den die CDU wählt, bestellt und unterstützt.
Sie wollen nicht zurückschauen, das verstehe ich. Armin Laschet hat es neulich getan im Sandra Maischberger-Interview und hat nochmal gesagt, wie er versucht hat, sie von Kritik aus Bayern im Wahlkampf abzuhalten. Markus, lass es, hat er gesagt. Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Sagen Sie es uns, warum haben Sie es getan?
Was?
Die Kritik aus Bayern im Bundestagswahlkampf an manchen Aktionen von Armin Laschet?
Welche?
Naja, zum Beispiel kurz vor der Wahl in der Bild am Sonntag zu sagen, dass man ein bisschen mehr Dampf und Dynamik braucht oder dass man vielleicht der bessere Kandidat wäre?
Das habe ich nie gesagt. Das wäre jetzt ein unzureichendes Rechercheergebnis, das Sie hier einbringen, das stimmt nicht.
Und Ihr Markus Blume, Ihr Generalsekretär, hat mal gesagt, naja, mit dem kommen wir durchaus besser ins Ziel?
Schauen Sie, am Ende bringt diese Art von Rückschau, glaube ich, nichts, wenn man die grundlegende Entwicklung der letzten Monate verfolgt. Aus meiner Sicht ist es so, man muss jetzt nach vorne schauen. Wir haben mit Corona und einer neuen Ampel und möglichen Zuwanderungen an der polnischen Grenze ganz andere Herausforderungen vor uns, als jetzt einen sehr kleinteiligen Versuch, einzelne Zitate der letzten Monate zu bewerten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube im Übrigen, dass wenn wir nicht am Schluss noch versucht hätten, diesen Rettungsring zu werfen, nämlich der klare alternative Hinweis auf diese Linkskoalition, den wir ja von der CSU gestartet haben, auch mit dem Parteitag, wäre das Ergebnis noch deutlich schwieriger gewesen.
Friedrich Merz hat mal gesagt, das war ein Tiefpunkt der Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU. Das halten Sie für völlig übertrieben?
Ich habe mir im ganzen Wahlkampf immer etwas Sorge gemacht darüber, insbesondere wie auch einzelne Protagonisten aus der CDU über Angela Merkel geredet haben, mit Angela Merkel umgegangen sind. Mhm. Denn die Wahrheit ist, Angela Merkel ist und bleibt mit die erfolgreichste Politikerin der Union. Und ich glaube, das war auch einer neben vielen Gründen die Tatsache, dass die CDU innerhalb von 2 Jahren 2 Parteivorsitzende mit 5 Bewerbungen gewählt hat, hat wahrscheinlich auch den Eindruck der totalen Einigkeit automatisch vermitteln lassen. Aber auch das sind kleine Dinge der Vergangenheit. Und deswegen, ich plädiere einfach, in die Zukunft zu schauen, sich unterzuhaken. Jeder der beteiligten Personen muss schauen und muss auch sehen, dass jeder einen Beitrag zu leisten hat in dem Wahlkampf. Am Ende ist das Ergebnis da, wie es ist. Und damit muss man jetzt umgehen. Und wissen Sie, wer endlos jammert, bekommt keine Zukunft und keinen Besuch von Wählerinnen und Wählern. Also muss man sich schon ein bisschen auf die Zukunft einstellen.
Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich, dass wir über die großen Themen reden durften, über Corona und die Flüchtlingssituation zum Beispiel und auch zum Schluss die kleinen, die CDU- und CSU-Thematik. Vielen Dank, Herr Söder, einen schönen Gruß nach Bayern.
Alles Gute.
Es war ja eben auch schon Thema zwischen Markus Söder und Michael Bröker. Die Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich immer weiter zu. Tausende von Migranten wollen von dort aus ihren Weg in die EU finden und harren bei eisiger Kälte seit Tagen in den Wäldern des Grenzgebietes aus. Polens Ministerpräsident Morawiecki spricht von einer neuen Art von Krieg. Denn der belarussische Machthaber Lukaschenko nutzt die Flüchtlinge, um die EU unter Druck zu setzen. Der wiederum fordert die Aufhebung der EU-Sanktionen. Und vielleicht glaubt er sogar im besten Fall, mit dieser Methode an EU-Gelder zu kommen. Ich habe mich für ein ausführliches Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen, dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, auf der Pioneer One getroffen. Wir haben über die kritische Lage an der polnischen EU-Außengrenze gesprochen. Gabriel nennt die Taktik des belarussischen Präsidenten Lukaschenko eine hybride Kriegsführung. Hier ein kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch.
Dort zu helfen, heißt Lukaschenkos Spiel mitzumachen. Trotzdem werden wir bei Wintereinbruch gar nicht anders können, als zu helfen. Aber man muss wissen, was das heißt. Das bedeutet, man macht sein Spiel mit. Und man dokumentiert weltweit etwas, wofür wir nichts können. Weder die Polen noch die Europäer haben diese Lage herbeigeführt. Sie ist durch Herrn Lukaschenko unter Duldung von Herrn Putin herbeigeführt worden. Und die skandalösen Lebensverhältnisse, unter denen da Menschen leben, haben nicht wir zu verantworten. Trotzdem werden wir am Ende helfen müssen, das weiß ja auch jeder. Aber wir wollen eben so lange wie möglich vermeiden, dass der Eindruck entsteht, wir seien auf einmal die Verantwortlichen dafür. Wenn wir da jetzt das Spiel mitspielen von Herrn Lukaschenko und Herrn Putin, dann bringt das die nächste Flüchtlingswelle und vor allen Dingen bringt es die nächste Spaltung der Europäischen Union. Denn die Leute werden ja nicht in Polen bleiben. Das Ziel der Migration wird Deutschland sein, wie beim letzten Mal, und vielleicht Österreich und Schweden. Aber das ist schon eine dramatische Lage. Und irgendwann werden die Polen, wenn sie die Lage nicht mehr selber kontrollieren können, sicher auch die Europäische Union und möglicherweise auch die NATO zur Hilfe rufen. Denn man kann das auch als eine Form von hybrider Kriegsführung bezeichnen. Ein Land zu destabilisieren, indem man organisiert, Grenzdurchbrüche organisiert, also herstellt. Das ist schon ein perfider Plan.
Das ganze Interview hören Sie wie immer in unserem World Briefing Podcast ab morgen früh 8 Uhr in unserer Podcast-App oder auf thepioneer.de.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich Blödelbade Mike Krüger gerade jetzt auf das alte Teil zurückziehen will, wo doch gerade wieder junge Fans nachwachsen. Mein 8-jähriger Sohn zum Beispiel. Auch er weiß, wie man den Nippel durch die Lasche zieht und ist da auch ziemlich textsicher.
Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach unten drehen. Da scheint sie vor dem Fall und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Tube auf.
Aber vielleicht kann man wirklich sagen, wenn man es mit seinen Liedern schon in die deutsch-amerikanischen Kinderzimmer geschafft hat, dann hat man alles geschafft. dann ist es auch wirklich Zeit, die Gitarre in die Ecke zu stellen und sich von den großen Bühnen dieser Republik zu verabschieden. Für einen Kollegen würde er allerdings noch mal eine Ausnahme machen, sagte Krüger in einem Interview. Falls Thomas Gottschalk jetzt doch wieder regelmäßiger Wetten, das moderieren sollte, dann würde er dem Ruf seines alten Kumpels folgen. Die beiden haben ja in den 80ern mit einer verrückten Klamauk-Parade große Erfolge als die Supernasen in den Kinos gefeiert.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Supernasen schlagen wieder zu.
Da bist du endlich fertig hier.
Der ewige Kreislauf. Kaum ist das Bier von heute Morgen drin, will das von gestern Abend wieder raus.
Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.
Zwei Nasen tanken super. Ein irrer Film.
Wenn es nochmal zu einem Wetten-das-Auftritt bei der anderen Supernase kommen sollte, dann würde Mike Krüger gerne Wettpate der fast schon traditionellen Baggerwette werden und diese dann auch musikalisch begleiten. Und Sie ahnen sicher schon, mit welchem Lied.
Ja, der Bagger, das ist wie doch am Bagger los. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger los. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger los. Ja, das ist Bodo.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Stadt London es wirklich wagen wollte, die berühmten roten Telefonzellen abzuschaffen. Da hat die Stadt aber die Rechnung ohne die britische Kommunikationsaufsicht Office for Communications gemacht. Sie möchten die roten Wahrzeichen jetzt vor dem Aus retten. Klar, heute braucht man keine Münzen mehr, um jemanden anzurufen. Die meisten besitzen ja ein Smartphone. Aber immerhin, allein im letzten Jahr kamen die Londoner Telefonzellen 5 Millionen Mal zum Einsatz. Und in den vergangenen Jahren hat es die British Telecom, Gemeinden, Organisationen und Wohlfahrtsverbänden ermöglicht, im Rahmen des Adopt-a-Kiosk-Programms ausgediente Telefonzellen zu retten und für die Allgemeinheit wieder nutzbar zu machen. Mehr als 6.000 der roten Häuschen leben inzwischen ihr zweites Leben als Mini-Bücherei, winziges Gärtchen, Lebensmittelspendenstelle oder Geldautomat. Aber es geht hier nicht um die Funktionalität, es geht um Nostalgie. Es geht auch um die Rettung eines britischen Kulturguts und um eins der beliebtesten Postkartenmotive. Was das gelbe Taxi für New York ist, ist definitiv die rote Telefonzelle für London. Beides unentbehrlich. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den neuen Tag und nachher in das Wochenende. Am Montag begrüßt Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place. We are the Village Green Preservation Society. God save the Holder, Bonneville and Variety. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who were loving them. We are the Sherlock Holmes, English speaking vernacular. God save Fu Manchu, the Moriarty and Dracula. Persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save Tudor houses, antique tables and millions. Serving